Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bund und Länder haben sich auf weitere Lockerungen der Corona-Auflagen verständigt, eine Entscheidung über das Hochfahren zentraler Teile des öffentlichen Lebens aber vertagt. Kanzlerin Merkel sprach nach einer Videokonferenz in Berlin von einer schwierigen Abwägung und betonte die große Verantwortung der Politik. Spielplätze, Museen und Zoos dürfen unter Auflagen wieder geöffnet werden. Auch Gottesdienste sind wieder möglich. Über den Umgang mit Kitas und Schulen wird am 6. Mai beraten.
Die Erwartungen dämpfen, fast so schwierig wie die Infektionskurve abzuflachen. Nach der Videoschalte mit allen Ministerpräsidenten verteidigt die Kanzlerin die nur schrittweisen Lockerungen.
Und wenn ich etwas nicht weiß, ist die Vorsicht und die Umsicht das Gebot, mit dem ich am wenigsten gefährde.
Lockerungen, die wenig gefährden, dazu gehören Spielplätze öffnen, unter Beachtung der Abstandsregeln, Gottesdienstbesuche ermöglichen. Auch Museen, Ausstellungen und Galerien, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten unter Auflagen öffnen, Sache der Bundesländer.
Wir dürfen unsere Strategie, die erfolgreich ist, jetzt nicht verlassen. Und die Strategie besteht darin, dass wir schrittweise vorgehen und dass wir kontrolliert vorgehen. Dass wir jeden Schritt, jeden größeren Schritt, den wir gehen, kontrollieren über einen entsprechenden Zeitabstand und die Infektionsdaten, die wir dann erhalten.
Nicht zu kontrollieren Großveranstaltungen, sie bleiben bis 31. August verboten.
Geduld und Konsequenz zusammen, glaube ich, sind der richtige Ratgeber. Besonnenheit statt Lobbyismus und Transparenz und Nachvollziehbarkeit in den Punkten wird die nächsten Wochen wichtig sein.
Wer konkrete Pläne zu Schul- und Kita-Öffnungen erwartet hatte, wurde enttäuscht.
Wir werden am 6.5. dann die Konzepte der Kultusminister, Jugendminister und Sportminister auswerten und sehr klare Entscheidungen fällen, in welcher Folge und in welcher Art und Weise Schule, Kita wieder möglich sind.
Und nicht nur darum wird es gehen, wenn Sie dann wieder über die nächsten Lockerungen beraten und berichten.
Zu der Verständigung von Bund und Ländern jetzt live aus Berlin Tina Hassel.
Interessant war heute weniger das, worauf man sich geeinigt hat, als vielmehr die Begründung dafür, warum wichtige Entscheidungen noch warten müssen. Schulen, Kitas, Sport, über all das wird erst in der kommenden Woche entschieden. Erst dann seien die Folgen der bisherigen Lockerungen für die Ausbreitung des Virus zu erkennen. Ungewöhnlich engagiert verteidigte die Physikerin Merkel heute das Vorgehen der Wissenschaft, die Verantwortung aber trage die Politik. Weil die Ungeduld steigt und die Kritik an der Verhältnismäßigkeit vieler Grundrechtsbeschränkungen immer lauter wird, warben Merkel und die Ministerpräsidenten dafür, die bisherigen Erfolge nicht zu gefährden. Vor allem für Familien mit Kleinkindern aber fehlt noch eine klare Perspektive. Der Druck, hier in der kommenden Woche auf der Basis tragfähiger Konzepte eine Entscheidung zu treffen, wächst. Zurück zu Linda Zervakis.
Das Robert-Koch-Institut hat sich zufrieden mit der Entwicklung der Pandemie in Deutschland gezeigt. Die Zahl der Neuinfektionen sei im Vergleich zur Vorwoche weiter gesunken, sagte RKI-Präsident Wieler in Berlin. Positiv sei auch, dass mehr getestet werde. Stand heute gibt es 159.119 Infektionen. Das sind 1.478 mehr als gestern. Geschätzte 123.500 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Toten mit dem Virus stieg auf 6.288.
Die Menschen in Deutschland kommen sich wieder näher. Doch die sogenannte Reproduktionsrate des Coronavirus sinkt. Laut Robert-Koch-Institut ist sie leicht zurückgegangen, liegt momentan bei 0,76. Rein rechnerisch geben also 4 Corona-Infizierte das Virus nur noch an 3 Menschen weiter.
Das bedeutet, dass nach diesen Berechnungen im Mittel nun eine SARS-CoV-2-infizierte Person weniger als eine andere ansteckt. Auch das ist natürlich eine erfreuliche Entwicklung. Und wie gesagt, lassen Sie uns das weiter beibehalten, weil wir diejenigen sind, die dieses Virus weitertragen. Lassen Sie uns die Abstandsregeln und so weiter einhalten.
In der Corona-Forschung liegen nun auch erste Ergebnisse zum Medikament Remdesivir vor. Das Mittel wird eigentlich zur Bekämpfung von Ebola eingesetzt. Laut einer weltweiten Studie gibt es nun Hinweise darauf, dass es die Dauer einer Covid-19-Erkrankung verkürzt. Ob es auch die Überlebenschancen erhöht, ist unklar.
Die Zahlen, die uns zur Verfügung stehen, die wir ja von anderen geliefert bekommen, die machen einen positiven Eindruck, aber es sind aus meinem jetzigen Kenntnisstand noch nicht genügend Daten da, um hier eine endgültige Aussage zu treffen.
Die Testkapazitäten in Deutschland werden momentan nur zu etwas mehr als der Hälfte ausgeschöpft. Deshalb empfiehlt das Robert-Koch-Institut, ab sofort auch Personen mit leichten Symptomen zu testen.
Zur Entwicklung in der Corona-Pandemie sendet das Erste auch heute wieder ein ARD-Extra gleich nach dieser Tagesschau. Die Beschlüsse von Bund und Ländern erläutern wir im Einzelnen ausführlicher nochmal auf tagesschau.de. Die Pandemie hat sich im April auch massiv auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. So stieg nicht nur die Zahl der Erwerbslosen deutlich an, sondern auch die der Kurzarbeiter. Fast jeder dritte Beschäftigte in Deutschland ist davon betroffen, so die Nürnberger Bundesagentur. Insgesamt waren im April etwa 2.644.000 Arbeitslose bei den Agenturen gemeldet. Das sind 308.000 mehr als im Vormonat und etwa 415.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote stieg auf 5,8%.
Seit 6 Wochen dürfen in Hotels keine Touristen mehr übernachten. Gaststätten mussten dicht machen. Dort, wo sich sonst Gäste drängeln, im Frühstücksraum, an der Bar, in den Tagungsräumen, herrscht gähnende Leere. Trotz Kurzarbeit fürchtet die Branche um ihre Existenz.
Aktuell ist es ja für fast alle Betriebe wie eine Komplettschließung. Man hat kaum noch Umsatz. Die Situation ist da sehr, sehr ernst. Kann man natürlich auch nicht so lange durchhalten.
Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt schwer erschüttert. Normalerweise geht die Arbeitslosigkeit im April zurück.
Es gibt Vermittlungen in einige systemrelevante Bereiche, darum bemühen wir uns auch, das machen wir auch. Wir kümmern uns auch um die Frage Landwirtschaft und so weiter. Aber das gesamte Arbeitsmarktgeschehen ist nicht mehr vorhanden.
Dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht noch höher ausgefallen ist, liegt daran, dass mehr als 750.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet haben, um ihre Beschäftigten zu halten. Potenziell könnte das 10 Millionen Arbeitnehmer betreffen.
Wir haben mit der Kurzarbeit ein sehr bewährtes und starkes Instrument, auf das wir uns in Deutschland verlassen können. Der wesentliche Vorteil ist, wir bauen für Unternehmen und für Beschäftigte, wenn Arbeitsausfall da ist, Brücken, die dazu führen, dass Menschen nicht entlassen werden müssen. Es sichert Arbeitsplätze.
Der Bund will das Kurzarbeitergeld auf bis zu 87% des Nettolohns anheben. Zahlen muss das die BA. Deren Reserve von 26 Milliarden Euro wäre da noch vor Jahresende aufgebraucht. Vorsorglich hat die BA schon jetzt bei der Bundesregierung überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 10 Milliarden Euro beantragt.
Studierende, die wegen der Corona-Krise ihre Jobs verloren haben, können jetzt für ein Jahr zinsfreie Darlehen beantragen. Berechtigt sind diejenigen, die weder BAföG erhalten noch andere Einkünfte beziehen, zum Beispiel Stipendien. Die Kredite in Höhe von maximal 650 Euro pro Monat können vom 8. Mai an bei der staatlichen Förderbank KfW beantragt werden, so Bildungsministerin Karliczek. Ausländische Studierende könnten die Darlehen von Juli an erhalten. Um ihr Unternehmen in der Corona-Krise zu unterstützen, haben die Piloten der Lufthansa einen freiwilligen Verzicht auf Teile des Gehalts für die kommenden 2 Jahre angeboten. Die Vereinigung Cockpit erklärte, die Piloten seien zu Einbußen von bis zu 45% bereit, wenn das Unternehmen alles versuche, um die Krise gemeinsam mit den Beschäftigten zu überwinden. Wichtig sei, dass die Arbeitsplätze erhalten blieben und ein Kündigungsschutz vereinbart werde. In Großbritannien ist die Zahl der Corona-Todesfälle deutlich nach oben korrigiert worden. Wegen einer veränderten Zählweise sind jetzt mehr als 26.000 Verstorbene registriert, etwa 4.500 mehr als zuvor. Jetzt würden auch die Todesfälle unter anderem aus Pflegeheimen mitgezählt. Premierminister Johnson geht davon aus, im Grundsatz richtig gehandelt zu haben. Die Opposition bemängelt, die Regierung habe zu spät reagiert und bisher auch zu wenig getestet.
Ihr Ziel, ab heute 100.000 Tests pro Tag durchzuführen, hat die Regierung nicht halten können. Auf seiner ersten Pressekonferenz seit seiner Genesung räumte Boris Johnson das auch ein.
Ich will die logistischen Probleme nicht kleinreden, die wir haben, wie zum Beispiel Schutzkleidung und Tests rechtzeitig in die Krankenhäuser und Altenheime zu bekommen. Vor allem in den britischen Altenheimen spitzt sich die Lage dramatisch zu, denn ein Großteil der Pfleger hier konnte bislang gar nicht getestet werden. Es ist ein Tsunami an Toten, der auf uns zurollt hier jetzt. Und wir hätten das vermeiden können, wenn wir die Tests eher gehabt hätten. Boris Johnson gab deshalb auch heute keinerlei Entwarnung oder Hinweise auf eine Exit-Strategie. Um ein Desaster zu vermeiden, darf jetzt nichts, was wir tun, die Reproduktionsrate des Virus über 1 schnellen lassen. Ende nächster Woche will sich Boris Johnson erneut an die Briten wenden.
Boris Johnson hat heute all denen im Land und in seiner Partei, die seit Tagen auf eine schnellere Öffnung drängen, eine klare Absage erteilt. Mögliche Exit-Strategien will er derzeit noch gar nicht diskutieren. Echte Lockerungen sind in Großbritannien damit noch in weiter Ferne. In den USA spitzt sich die Lage am Arbeitsmarkt weiter zu. Wegen der Coronavirus-Pandemie haben inzwischen mehr als 30 Millionen Menschen ihre Arbeit verloren. Allein in der vergangenen Woche kamen etwa 4 Millionen Menschen neu hinzu, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Experten schätzen, dass die Arbeitslosenquote bei mindestens 15% liegen könnte. Im Februar hatte die Arbeitslosenquote noch bei 3,5% gelegen. Das Bundesinnenministerium hat der radikal-islamischen Hisbollah sämtliche Aktivitäten in Deutschland verboten. Am Morgen gab es in mehreren Bundesländern Razzien in Moschee- und Kulturvereinen. Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden nutzt die Hisbollah Deutschland vor allem als Rückzugsraum und um Spenden zu sammeln. Das Ministerium begründete das Verbot damit, dass die Hisbollah offen zur gewaltsamen Vernichtung des Staates Israel aufrufe.
Am frühen Morgen griffen die Polizisten zu, in mehreren Städten wie hier in Berlin. Dabei stellten sie Unterlagen sicher. Sie sollen Aufschluss darüber geben, wie die schiitischen Islamisten im Verborgenen agieren. Der Verdacht der Behörden, Deutschland sei nicht nur ein Rückzugsort, es käme auch zu Rekrutierungen und Geldwäsche. Der militärische Arm der Hisbollah aus dem Libanon wurde von der EU bereits als Terrororganisation eingestuft. In Deutschland dürfen nun auch ihre Unterstützer nicht mehr agieren. Es gilt ein sogenanntes Betätigungsverbot.
Das heißt, Gelder einziehen, das heißt, alle Formen von Geldwäsche, Terrorfinanzierung, das gehört bei denen zum Portfolio, untersagen. Keine Versammlungen, keine Konferenzen. Es gibt eigentlich nichts mehr, was sie in diesem Land tun dürfen.
Das Betätigungsverbot könnte helfen, judenfeindliche Propaganda zu verhindern. Häufig zu hören auf dem sogenannten Al-Quds-Tag am 16. Mai. Mit organisiert von Hisbollah-Anhängern. Das wurde auch im Ausland wahrgenommen.
Es gibt Druck aus den USA, die Hisbollah in Deutschland zu verbieten. Der Druck ist nicht angenehm und nicht erfreulich zwischen Freunden, aber die Sache an sich ist richtig. Es kann nicht angehen, dass die Hisbollah auf deutschem Boden Personal und Geld akquiriert für den Kampf gegen Israel.
Das Betätigungsverbot mag harmlos klingen, könnte aber durchaus wirkungsvoll sein. Die Botschaft von Bundesinnenminister Seehofer, den Extremismus hat er nicht aus dem Blick verloren. Und diese Botschaft gilt bestimmt nicht nur den Islamisten.
Das Verfahren zwischen VW und dem Bundesverband der Verbraucherzentral im Dieselabgasskandal ist abgeschlossen. 235.000 Kunden haben das Angebot des Konzerns für eine Entschädigungszahlung angenommen. Der VW-Konzern will nach eigenen Angaben von der kommenden Woche an etwa 750 Millionen Euro auszahlen. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen nahm deshalb heute die Musterfeststellungsklage gegen den Autobauer in der Dieselaffäre zurück. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 1. Mai.
Das Tief über der Nordsee bringt uns wechselhaftes und kühles Feiertagswetter. Heute Nacht gibt es weiter Regen oder Schauer. Im Osten und Südosten schüttet es teilweise kräftig. Auch Gewitter sind dabei, vor allem vom Westen und Nordwesten bis in die Mitte. Morgen wird es wechselhaft mit dichten Wolken, aber auch Auflockerungen. Dazu zahlreiche Schauer und lokale Gewitter mit stürmischen Böen. Heute Nacht Abkühlung auf 11 Grad in der Lausitz bis 3 auf der Schwäbischen Alb. Am Tag werden im Schwarzwald 10, in der Lausitz 19 Grad erreicht. Am Samstag weiter wechselhaft und windig mit Schauern und Gewittern, aber auch mal Sonne. Auch am Sonntag oft durchwachsen, im Südwesten freundlicher. Montag teils Sonne, teils Wolken und von Nordwesten gebietsweise Regen.
Ingo Zamperoni hat um 22.35 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Neue Lockerungen für Deutschland angekündigt. Wie erleichtert sind Familien? Und welche Folgen hat die Corona-Pandemie für die Weltgemeinschaft? UN-Generalsekretär Guterres im Interview.